Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Seit 40 Jahren macht Pippi Lotti Rist Videokunst, die immer neue Techniken aufgreift, dabei aber bleibt, was ihr Name ausdrückt. Sie ist unkonventionell, fröhlich, wild und fantasievoll. Zu ihr gleich mehr. Außerdem klären wir in dieser Sendung, was in der Migrationsdebatte gerade schiefläuft und hören von einer Diskussion zur Frage, ob und wie die liberale Demokratie auch in Deutschland in Gefahr ist. Im Pixelwald von Pippi Lotti Rist haben die Menschen keinen eindimensionalen Bildschirm vor sich, sondern sie bewegen sich im Bild oder auch durch es hindurch. Das ist der Pixelteil der Installation, die die Schweizer Künstlerin extra für die Kunsthalle Bremen angefertigt hat. Und der Wald besteht aus fast 3000 von der Decke hängenden LED-Lichtern, die ein bisschen wirken wie leuchtendes Schneegestöber. Seit 2016 arbeitet Pippi Lotti Rist an dieser Installation namens Pixelwald. Sie hängt schon in mehreren Museen, jetzt also auch als Neuerwerbung in Bremen. Dort heißt sie Pixelwald Visera, weil das der altdeutsche Begriff für die Weser ist. Morgen wird die Ausstellung eröffnet. Andrea Richter hat die Künstlerin vorab getroffen und Christoph Schäffer hat ihren Beitrag fürs Radio bearbeitet.
Es ist ein Wald wie kein anderer. Der Pixelwald von Pippi Lotti Rist lässt uns innehalten und staunen. In einem dunklen Raum hängen Ketten mit 3000 LED-Lichtern von der Decke. Die Installation aus Licht, Bewegung und Musik erzeugt das Gefühl zu schweben.
Die Leute dürfen schon so durchgehen. Uns passiert auch nichts, wenn da mal wer ein bisschen ankommt. Man kriegt auch keinen Stromschlag.
Wir können einfach hindurchspazieren durch diesen funkelnden Zauberwald.
Das Museumspublikum ist sehr respektvoll. Aber wir haben auch immer den Wunsch, wenn wir zum Beispiel anschreiben, nicht berühren oder so, dass wir immer noch einen positiven Wunsch, zum Beispiel nicht berühren, aber schreib deinen Eltern eine Postkarte, sodass nicht nur Verbot ist oder gehe auf den Zehenspitzen.
Ihre Kunst soll Spaß machen. Pippi Lotti Rist begann als Musikerin, kam so zur Videokunst und studierte in Wien und Basel. Raus mit dem Bild aus dem Flimmerkasten, rein in den Raum. So hat die 62-Jährige die elektronische Kunst auf den Kopf gestellt.
Eigentlich ist ja jedes Videobild, jedes Fernsehbild ist nur organisiertes Licht. Diese Organisation haben wir in den Raum explodiert. Mit der Idee, dass wir zwischendurch können. Das gehört zu meiner Agenda seit Jahren, dass ich die Technik aus dieser Form rausbringen möchte und mehr mit unserem Körper verbinden.
Ihre Arbeiten sind sinnlich, bunt und lebensfroh. Bei Pippi Lotti Rist wird der Name zum Programm. Laut und lustig wie Pippi Langstrumpf ist ihre Kunst, anarchisch und frech. Bei der Biennale in Venedig 1997 zeigte sie ein Video. Eine Frau geht mit einer riesigen Tulpe durch die Straßen, die sich als eine Art Baseballschläger entpuppt. Damit zertrümmert sie die Scheiben eines parkenden Autos. Pippi Lotti Rist will Grenzen sprengen, auch die des Bildschirms, projiziert ihre Videos im Museum auf Böden und auf Betten.
Wir müssen Orte oder Blicke oder Momente finden, wo wir uns wie geistig ausruhen können. Museen können nicht im vollen Umfang, aber manchmal solche geistigen Freiräume bieten, dass man nutzlose, also in dem Sinn vordergründig nutzlose Zeit verbringt. Das sind unsere gemeinsamen Wohnzimmer.
Oder wie jetzt in der Kunsthalle Bremen als pixeliger Zauberwald. Pippi Lotti Rist feiert das Wunder des Lebens in all seiner Vielfalt.
Je älter ich werde, desto mehr wundere ich mich. Enorm, wie die Evolution uns erschaffen hat. Also das ist so unendliches Wunder. Und wenn ich dazu beitragen kann, dass man hin und wieder wie so einen Bewusstseinsflash bekommt und sich über dieses Wunder freut.
Pippi Lotti Rist und der Neuankauf Pixelwald der Kunsthalle Bremen. Die Abstimmungen im Bundestag in der vergangenen Woche haben einen schalen Beigeschmack hinterlassen. Aber nicht nur wegen der Frage der Beschaffung von Mehrheiten mit Hilfe der AfD, sondern auch, weil das Reden über Migration so falsch klang, mit sehr vielen Ressentiments den Geflüchteten gegenüber und sozusagen auch noch auf dem Rücken der vielen Zugewanderten, die seit Jahrzehnten mit ihren Familien in Deutschland leben. Wie aber richtig sprechen über Migration? Das will ich klären mit Herbert Brücker. Er ist Direktor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herr Brücker, habe ich ihn gefragt, wie vergiftet ist Ihrer Ansicht nach die Debatte?
Ja, ich glaube, die Debatte ist schon sehr vergiftet. Migrantinnen und Migranten stehen ein bisschen unter Generalverdacht. Wir haben natürlich die schrecklichen Mordfälle gehabt und damit rückt das Thema Kriminalität in den Vordergrund und damit werden große Gruppen kriminalisiert, also auch wenn wir eine leicht erhöhte Kriminalitätsrate der Migrationsbevölkerung haben, aber die haben wir. Es ist aber die ganz große Mehrheit, die überwiegende Mehrheit der Migrantinnen und Migranten natürlich nicht straffällig geworden, sind keine Kriminellen und da werden Dinge sehr stark vermischt. Also ich fand es auch im Bundestag sehr schwierig, dass eine Unterscheidung getroffen wurde zwischen fleißigen Migranten, die hier schon Jahrzehnte leben, und Asylbewerberinnen und Asylbewerbern. Auch die große Mehrheit der Asylbewerber und Asylbewerberinnen sind nicht straffällig. Ja, aber genau, eine derartige Unterscheidung zu treffen und damit eine Gruppe zu stigmatisieren, halte ich für sehr gefährlich.
Also um die genau geht's ja, um die Asylbewerberinnen und Asylbewerber und um die Zurückweisung an der Grenze. Ist diese Debatte so angstbesetzt, dass sich eben, wie ein Vertreter der migrantischen Community im Deutschlandfunk zu Protokoll gab, viele Migranten sich dennoch als Verschiebemasse fühlen?
Ja, es wird ein sehr instrumentelles Verhältnis zu Menschen sichtbar. Also es geht ja im Kern um eine humanitäre Frage, dass man Menschen, die tatsächlich in Not sind, von Krieg und Bürgerkrieg betroffen sind, von Verfolgung betroffen sind, hilft. Darum geht das ja im Kern. Und 86% der Menschen, die hier als Schutzsuchende in Deutschland leben, haben einen rechtlich anerkannten Schutzanspruch. Etwa 8% haben abgelehnte Schutzansprüche. Bei dem Rest der Fälle sind die Fälle noch offen. Das heißt, es geht eigentlich um Menschen, die das Recht haben, hier in Deutschland zu bleiben, wo die Verfolgung oder Krieg und Bürgerkrieg auch rechtlich anerkannt worden sind. Und diese Legitimationsbasis geht jetzt ins Bröckeln. Ja, und das Verfahren, das man Menschen an der Grenze zurückweist, ist klar europarechtswidrig. Man muss im Einzelfall prüfen, welches Land zuständig ist. Und dann kann man erst entscheiden, wo das Asylverfahren durchgeführt wird und ob man Menschen zurückweist. Mhm. Das ist, glaube ich, kein kluges Vorgehen zu sagen, wir weisen diese Menschen pauschal ab unter Berufung auf ein Sicherheitsproblem. Man muss Sicherheitsprobleme angehen, aber eben durch Maßnahmen der inneren Sicherheit, nicht durch Zurückweisung an der Grenze, die damit eigentlich gar nichts zu tun hat.
Jetzt klingt es natürlich komisch, wenn man gegen Pragmatismus oder Populismus, also Herr Merz glaubt ja, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung hinter sich zu haben, in der Politik mit Moral argumentieren möchte. Aber der ständige Verweis der SPD auf diese europäische Gesetzgebung, GEAS, ist vermutlich zwar richtig, aber natürlich auch unsexy. Wie geht Ihrer Meinung nach denn richtiges Sprechen über Migration?
Ja, wir haben sowohl moralische Fragen wie materielle Fragen. Ich bin primär Ökonom, Volkswirt, aber auch die Volkswirtschaft kennt die Wohlfahrtsökonomie und die kommt ohne Werturteile nicht aus. Wenn wir es mal von der volkswirtschaftlichen Seite betrachten, haben wir 30% der Menschen in Deutschland haben Migrationshintergrund. Ein etwas höherer Anteil entfällt auf die Erwerbstätigen. Und diese Menschen leisten natürlich einen ganz wichtigen Beitrag zur Volkswirtschaft, zu den sozialen Sicherungssystemen. Alleine in den letzten 15 Jahren haben wir 6,3 Millionen zusätzliche erwerbstätige Menschen, die Migrationshintergrund haben. Also das gesamte Wachstum, was wir haben, 2/3 davon, entfällt auf Migration. Also
geht aber Herbert Brücker, diese Menschen sind ja offiziell nicht gemeint, sondern es geht ja eigentlich, wenn wir über die jetzt Asylsuchenden blicken, dann geht es doch eigentlich um die Migrantinnen und Migranten und ihre Familien von morgen oder übermorgen.
Na ja, gut, da sind natürlich auch Menschen, die als Schutzsuchende gekommen sind, dabei. Ja, da sind Menschen aus der Europäischen Union dabei, aber auch Menschen, die als Schutzsuchende gekommen sind. Aber ich will nur sagen, das ist die materielle Seite. Dann gibt es eine zweite Seite, was ist eigentlich sinnvoll? Also diese rechtliche Debatte, das rechtliche Argument ist vielleicht nicht besonders klug. Es wurde sehr häufig kommentiert, dass man gesagt hat, Gesetze kann man auf europäischer Ebene ja auch ändern. Darum hätte die Politik besser erklären müssen, warum diese Gesetze eigentlich auch Sinn machen. Ich will das mal deutlich machen, was passieren würde, wenn wir die Menschen an den Grenzen zurückweisen würden. Es wäre dann so, dass dann das nächste Land, das wäre jetzt zum Beispiel Österreich, sagen würde, wir nehmen diese Menschen auch nicht auf. Dann wären die entweder im Niemandsland oder würden an der österreichischen Außengrenze zurückgewiesen und dann nach Italien oder vielleicht auch nach Griechenland geschickt. Italien und Griechenland würde dann sagen, nein, wir nehmen diese Menschen nicht zurück, weil sie wären dann völlig überlastet und nehmen diese Menschen auch nicht auf. Das heißt, wir hätten dann ein völliges chaotisches Asylsystem und Herr Merz unterstellt, dass wir dann diese Menschen ja wieder zurückschicken können über das Dublin-Verfahren nach Italien und Griechenland. Wenn sich Deutschland aber nicht mehr an das europäische Recht hält, werden sich Italien und Griechenland auch nicht an das Recht halten. Das heißt, dann bricht auf einmal die gesamte europäische Rechtsordnung zusammen in diesem Bereich und wir haben chaotische Umstände. Also es hat ganz materielle Folgen, die negativ sind. Das ist noch gar keine moralische Frage, aber dahinter steckt natürlich auch ein moralisches Problem. Deutschland, wie auch andere Länder, müssen ihren fairen Anteil an der Aufnahme von Schutzsuchenden leisten. Wir tun das überdurchschnittlich im Moment, aber im Prinzip müssen sich alle Länder an dieser Verantwortungsgemeinschaft beteiligen. Sonst wird das Problem humanitär nicht gelöst, aber auch materiell nicht gelöst. Also insofern überlappen sich hier materielle Fragen, auch Fragen, die im gesunden Eigeninteresse sind, mit moralischen Fragen.
Der Migrationsforscher Herbert Brücker über wenig genannte Aspekte in der Migrationsdebatte. Das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz wurde im Parlament ja abgelehnt. Vermutlich sind durch die ganze Debatte rechtskonservative Positionen aber eher gestärkt worden. Viele Wählerinnen und Wähler sorgen sich angesichts der Prognosen auch um die Stabilität unserer liberalen Demokratie. Genau darüber diskutierten unter dem Titel Autoritäre Versuchungen mit Recht gegen Rechts gestern im Berliner Theater Hebbel am Ufer Juristen, Journalisten und andere Akteure der Zivilgesellschaft. Der Abend verspannt sich tatsächlich nicht als politisch neutral, denn das Berliner HAU hat seine Reihe On Justice sehr bewusst aufgelegt, um zu klären, wie mit Hilfe des Rechts die Demokratie krisenfest werden und auch der progressive Kampf um Gerechtigkeit gestützt werden kann. Cornelius Wüllenkämper war gestern für uns dabei.
Der Journalist und Aktivist Arne Semsrott hatte in seinem Bestseller Machtübernahme Strategien der Unterwanderung im Falle eines Wahlsiegs der AfD vorgestellt. Nun fühlt er sich in seinen Prognosen bestätigt.
Was hat man so gesagt während den Anfängen? Ja, die waren schon da. Was muss man jetzt sagen während dem Ende? Ich weiß es nicht. Also wir müssen dafür sorgen, dass es nicht noch weitergeht. Wir können auch nicht sagen, nie wieder ist jetzt, sondern nie wieder war gestern. Also die Brandmauer ist jetzt endgültig eingerissen. Die ist endgültig weg.
Ist auch die liberale Demokratie in Gefahr? Der internationale Trend scheint darauf hinzudeuten. Seit 2 Jahrzehnten ist die Anzahl freiheitlich-demokratischer Regierungen weltweit von 50 auf 32 gesunken und 70% der Menschheit leben heute in nicht-demokratischen Systemen. Eine Gefahr, die man in Deutschland entschieden bekämpfen müsse, so die frühere Bundesjustizministerin Hertha Däubler-Gmelin.
Ich bin, wenn ich mir so angucke, wer hier alles ist, eine von den Omas gegen rechts. Ja?
Däubler-Gmelin brachte zumindest kurz Heiterkeit in eine ernste, zuweilen beklommen wirkende Diskussion. Sie wies darauf hin, dass die Anzahl der Angriffe auf Flüchtlingsheime im Jahr 2024 erneut deutlich gestiegen ist. Beim Gesetzesantrag der Unionsfraktion habe sie neben der, so wörtlich, gemeinen Art mit Menschen umzugehen, besonders der Titel des Gesetzes geärgert.
Was muss ich bei einem Menschen, der nicht nachdenkt, bei dem Wort Zustrom ergeben? Der denkt an die A, an die Katastrophe, da kommt was, was uns alle mitreißt und kaputt macht. Das ist genau das, was sie wollen. Das ist ein altes Sprachmuster, das wir aus der Vor-Nazi-Zeit und der Nazi-Zeit kennen. Und was mich furchtbar ärgert, ist, dass dieses Zustrombegrenzungsgesetz als Begriff bei uns in der Öffentlichkeit, in den Medien einfach transportiert wird, ohne hinterfragt zu werden.
Neben Kritik an der Sprachkultur im politischen Diskurs gab es in der Diskussion auch Warnungen vor einem grundsätzlichen Dilemma im Kampf gegen Rechts. Nämlich für diesen Kampf Mittel einzusetzen, die selbst illegitim oder politisch gefährlich sind. Der Jurist Ali Igreitz vom gemeinnützigen Verein Gesellschaft für Freiheitsrechte.
Wir haben es jetzt zuletzt gesehen im Sommer bei dem Verbot von Kompakt, wo Nancy Faeser einen Verein verboten hat und eigentlich aber Presseerzeugnisse verbieten wollte. Das ist was, was jetzt im Kampf gegen rechts praktisch mit einem guten Ergebnis vielleicht eingesetzt wurde, aber die Art und Weise, wie das passiert ist, doch dann auch wieder eine Zunutzemachung von illiberalen Mitteln ist.
Auf dem Podium war man sich einig. AfD-Politiker versuchen bereits jetzt, etwa durch eine Flut von kleinen Anfragen in Landtagen und im Bundestag, demokratische Institutionen zu diskreditieren, um sich selbst als ehrliche Volksvertreter zu inszenieren. Ein Verbotsverfahren wurde an diesem Abend aber kontrovers diskutiert. Der Aktivist Anne Semsroth glaubt, ein Verfahren würde die politische Zusammenarbeit mit der AfD erschweren. Hertha Däubler-Gmelin hält die Partei zwar für eindeutig verfassungswidrig, plädierte aber zur Verteidigung der liberalen Demokratie vor allem für zivilen Widerstand.
Wir haben bei uns auch eine Mentalität, dass man sagt, schön, für dieses Stoppen von rechts sind andere zuständig. Das wird dann Karlsruhe oder die Richter schon machen. Das sollte man nicht tun. Ich komme aus einem Dorf, da sagt mir die Kassiererin, es sei doch unglaublich, wie wenig sie verdiene. Und wenn es die Ausländer und die Flüchtlinge nicht gäbe, dann würde sie mehr verdienen. Dann muss man sich eben mal die Mühe machen, zuzuhören und da auch einzugreifen und zu reden. Die Leute ernst nehmen und mit ihnen reden, ist unglaublich wichtig.
Was dem Podium allerdings fehlte, ein konservativer Gegenpol zur homogen besetzten Gesprächsrunde. Das wäre ein konkreter Beweis für eine lebhafte, streitfreudige Demokratie gewesen.
Cornelius Wühlenkemper über die Diskussion mit dem Recht gegen Rechts am Berliner Hebbel am Ufer. Und jetzt Kunstgeschichte. Samuel van Hoogstraten gehörte zu den besten Schülern von Rembrandt. Er kam 1641 in dessen Werkstatt und er malte quasi alles. Porträts, aber auch Stillleben, Tierbilder, Genre oder Landschaftsmalerei. Dennoch stand er immer im Schatten seines berühmten Lehrers und geriet nach seinem Tod 1678 auch in Vergessenheit. Das Museum Rembrandthaus in Amsterdam widmet ihm nun die erste, längst fällige monographische Ausstellung mit Schwerpunkt auf dem Illusionismus. Denn auch darin war van Hoogstraten ein Meister. Er schuf perfekte Trompe-l'œil-Malerei, er schien wirklich dreidimensionale Objekte zu malen. Kerstin Schweighöfer berichtet.
Eine Butzenscheibe in einem verwitterten Gemäuer. Ein alter Mann streckt den Kopf heraus. Freundlich schaut er den Betrachter an, als wolle er sagen, »Was machst du denn hier? Komm rein!« Vor ihm auf der Fensterbank liegt eine weiße Feder. Der Wind könnte sie jeden Moment wegpusten. Ist sie wirklich nur gemalt? Auch die raue alte Hausfassade, von der das Bild eingerahmt wird, sieht täuschend echt aus. Man ist versucht, mit der Hand darüber zu streichen. Dieses Gemälde aus Wien mit dem lebensgroßen Kopf des alten Mannes gehört zu den verblüffendsten Augenbetrügerbildern von Samuel van Hoogstraten. Nicht umsonst gilt der Niederländer als 3D-Maler des 17. Jahrhunderts, erklärt Sammlungschef Epco Rünier vom Rembrandthaus in Amsterdam.
Man denkt, man sieht etwas aus der wirklichen Welt und muss dann entdecken, dass es bloß gemalt ist. Wie kein anderer wusste van Hoogstraten, mit unserer Wahrnehmung zu spielen. Der Illusionismus zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk.
Das ist der rote Draht.
Van Hoogstraten zählte zu den begabtesten und ehrgeizigsten Lehrlingen von Rembrandt. Der hatte gerade die Nachtwache vollendet, als der gut 20 Jahre jüngere Maler aus Dordrecht bei ihm im Atelier zu arbeiten begann. Oben unterm Dach im heutigen Rembrandthaus.
Van Hoogstraten hat ein Handbuch über die Malerei verfasst und darin beschreibt er, wie schlimm er es als Schüler fand, wenn er vom Meister gerügt wurde. Dann fing er an zu weinen, dann übte er so lange, bis Rembrandt zufrieden war. Er war wirklich fanatisch.
Ein Fanatikbarsche.
Gesellschaftlich war van Hoogstraten weitaus angesehener als sein Lehrer. Der hat Amsterdam nie verlassen. Sein Schüler hingegen machte in Wien als Hofmaler von Kaiser Ferdinand III. Karriere und verblüffte später in London auch den britischen Adel mit seinen Gemälden. Die Basis dieser Karriere jedoch wurde in Amsterdam gelegt, hier im Rembrandthaus, wo der Meister dem Schüler die nötigen Kniffe und Techniken beibrachte. zum Beispiel die Linearperspektive, wie sich mit Linien und einem Fluchtpunkt Tiefe erzeugen lässt und Objekte oder Gliedmaßen, wenn man sie stark verkürzt darstellt, aus dem Bild herauszuragen scheinen. So wie der Arm des Wiener Grafen Ferdinand von Werdenberg, der auf seinem Porträt dem Betrachter die Hand entgegenstreckt. Eine Hommage an Rembrandt. Denn auch einer der beiden Anführer der Nachtwache, Kapitän Franz Banning Kok, macht genau diese Handbewegung. Kniff 2, einen Rahmen schaffen. Mit Hilfe von Vorhängen, Tür- oder Fensterrahmen, aus denen sich Personen herauslehnen. Wie der alte Mann auf dem Bild aus Wien. Kniff 3, das Spiel mit Hell und Dunkel.
Wenn in einem dunklen Raum ein Objekt stark beleuchtet wird, scheint es nach vorne zu rücken, aus dem Bild heraus.
So wie der Unterarm eines jungen Mannes auf einem weiteren Porträt. Er hat ihn auf den Bilderrahmen gelegt. Der Stoff seines weiten Ärmels scheint über den Bildrand hinaus in die Welt des Betrachters zu fallen. Van Hoogstraten hat den reich verzierten Stoff täuschend echt dargestellt. Das ist Kniff 4, die extrem realistische Darstellung unterschiedlichster Materialien. Wie virtuos der Niederländer diese Technik beherrschte, beweisen seine berühmten Steckbrettstillleben, ein von ihm erfundenes Genre. Zu sehen ist eine Art Pinnwand, aber dann ohne Nadeln. Stattdessen wurde das Brett mit Bändchen bespannt, hinter die sich alles Mögliche stecken ließ. Briefe, Perlenketten, Handschuhe, eine Schere, ein Kamm. Hier zieht Van Hoogstraten alle Register und treibt den Illusionismus auf die Spitze. Auch der Kaiser in Wien soll ihm auf den Leim gegangen sein und habe die Hand ausgestreckt, um nachzuprüfen, ob Perlenkette und Schere wirklich nur gemalt waren. Ein Impuls, der auch die Besucher dieser Ausstellung erfassen dürfte. Anders als der Kaiser aber müssen sie ihn unterdrücken, denn
Mach nicht.
Anfassen verboten, leider.
Kerstin Schweighöfer über Samuel van Hoogstraten im Museum Rembrandthaus in Amsterdam. Noch vor 7 Jahren lag die historische Altstadt von Mossul im Irak in Schutt und Asche. Jetzt sind die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen. Enne Seidel mit den Kulturmeldungen.
Unter Leitung der UNESCO wurde die Altstadt von Mossul in den letzten Jahren wieder aufgebaut. Heute nun hat UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay die Stadt im Nordirak besucht, um den Abschluss der Arbeiten zu feiern. 2014 hatte die Terrormiliz Islamischer Staat Mossul besetzt. Die historische Altstadt wurde während der IS-Besatzung zu 80% zerstört. Nachdem irakische Truppen die Stadt zurückerobert hatten, begann die UNESCO mit dem Wiederaufbau. Unter anderem wurden 2 Kirchen und eine Moschee rekonstruiert. Außerdem konnten laut der UNESCO mittlerweile 170 Familien in die Wohnhäuser der Altstadt zurückkehren. Finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau kam aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und von der EU. Der Islamische Staat habe versucht, die vielfältige Lebensweise in Mossul zu zerstören, sagte die UNESCO-Generaldirektorin heute vor Ort. Jetzt sei die Stadt wieder lebendig. Der Streamingdienst Netflix hat auf die Kritik an der spanischen Schauspielerin Carla Sofia Gascón reagiert und sie von einer großen Werbekampagne ausgeschlossen. Die Hauptdarstellerin des Musicalfilms Emilia Pérez steht seit Tagen wegen rassistischer und islamfeindlicher Kommentare in der Kritik, die sie vor Jahren bei Twitter gepostet hatte und die jetzt öffentlich wurden. Netflix hat nun entschieden, dass Gascón nicht mehr an Werbeveranstaltungen und Galas im Vorfeld der Oscarverleihung teilnehmen darf. Auch in einem Werbespot für Emilia Pérez ist sie nicht mehr zu sehen. Der Film von Regisseur Jacques Audiard geht in insgesamt 13 Kategorien ins Rennen um die Oscars. Carla Sofia Gascón ist für ihre Rolle als mexikanischer Drogenboss, der ein neues Leben als Frau beginnt, als beste Hauptdarstellerin nominiert. Die Schauspielerin hatte sich nach Bekanntwerden der Tweets entschuldigt. An der Berliner Volksbühne gibt es in diesem Jahr weniger Theater zu sehen. Wegen der Kürzungen im Berliner Kulturetat müssen 2 geplante Produktionen gestrichen werden. Laut der Kürzungsvorgaben des Berliner Senats muss die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz dieses Jahr 2 Millionen Euro einsparen. Insgesamt wurde das Budget für die Berliner Kultur um 130 Millionen Euro gekürzt. Weniger Theater also in der Berliner Volksbühne, dafür mehr Raum für Kinder und Familien auf der Leipziger Buchmesse. Statt wie bisher nur in einer Messehalle, gibt es in diesem Jahr in 2 Messehallen Angebote für junge Leserinnen und Leser. Auch die Auswahl an Kinder- und Jugendliteratur soll größer werden. Die Leipziger Buchmesse beginnt am 27. März. Gastland ist in diesem Jahr Norwegen.
Danke, Enne Seidel. Das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend Reaktionen der arabischen Staaten aus Moskau, China und Deutschland zu Trumps Gaza-Vorschlag. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.